NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Sebastian Blomberg liest weiter aus dem Roman Abschied von Sebastian Haffner. Geschrieben 1932, posthum, erschien erst in diesem Jahr. Das Buch setzt der Stadt Paris ein Denkmal und einer Frau, in die der junge Haffner, der damals noch Raimund Pretzel hieß, einst verliebt war. Es ist sein letzter Tag, abends geht sein Zug und jetzt hat er sie einmal für einen Spaziergang ganz für sich.
Die Seine wälzt sich breit und prächtig durch die Stadt. Ihr Wasser ist braun und gischtig und sie rollt in vielen Strudeln und Schnellen und wirft sich gewaltig und selbstbewusst unter die mächtigen Brücken hin und rollt und braust und macht eine herrliche Musik. Die Kais sind mächtig und hoch, aus Stein gemauert, und die Seine wirft sich hoch an ihnen hinauf und spritzt und spuckt und schäumt und riecht nach Teer und Salz und winterlichem Wasser. Es ist ein ungeheures Vergnügen, an der Seine entlang zu gehen. Die Brücken sehen auch so festlich aus. Eine nach der anderen überklammern sie den dicken Strom und man sieht sie weit den Strom hinunter triumphierend hintereinander aufgereiht wie eine Athletenschar. Und oben an den Kais sitzen die Bukinisten und rauchen Pfeife neben ihren Kästen mit Bücherchen und staubigen Kupferstichen und Noten. Sie sind abgehärtet wie alte Fischer und rauchen ihre Pfeifen und lassen gutmütig jeden, der will, in ihren Büchern blättern. Ich glaube, es gibt hier alle Bücher der Welt. Und man kann darin blättern und wühlen. Ich hatte es oft in diesen Tagen getan, wenn ich nichts Besseres zu tun hatte. Man steht über dem Kai und blättert in den alten, staubigen Bücherchen und unten brüllt die Seine und oben ziehen die Wolken. Und man riecht schon das Meer in der Luft. Jetzt also ging ich mit Teddy untergefasst an den Kais entlang, erst auf dem linken Ufer und dann gingen wir über den Pont Neuf und dann auf dem rechten Ufer. Es war ziemlich leer auf den Kais und wie wir da allein und untergefasst gingen, empfand ich eine große, tolle, sinnlose Freude und Spannung. Ich weiß nicht worauf. Der Tag war jetzt auf seiner Höhe. Er gab jetzt her, was er zu geben hatte. Es war ein Wetter wie oft bei gewissen sensationellen Sportfesten. Hellgrau, verhängt, abwartend, mit schnell treibenden Wolken am Himmel und einem feucht hauchenden Wind. Wir gingen ein Stück am rechten Ufer entlang und bogen dann ab von der Seine nach rechts und gingen unter irgendeinem großen Torbogen hindurch und kamen in den Tuileriengarten. Der Tuileriengarten ist ein riesiger Hof zwischen zwei unabsehbaren Palastfronten, mit zwei langen Alleen und vielen Querwegen und Rasenstücken und Wasserspielen und viel Marmor. Und links sieht man hinunter zum Petit Carousel. Es muss großartig gewesen sein, als sich hier vom Concordeplatz her die Massen hineinergossen und rechts und links spritzend und spuckend hoch gegen die Ufer der Paläste schäumten. Viele Spaziergänger wandelten lieblich und festlich auf den Wegen herum und blieben vor den Marmorgöttern stehen. Die Männer trugen Hüte und die lebhaften Frauen trugen kleine Kappen auf den Hinterköpfen. Und wenn sie vorüberkamen, hörte man zierliches französisches Geschwätz und sonntägliches Lachen. Teddy trug auch so eine kleine geflochtene Kappe auf dem Hinterkopf. Sie hatte einen sehr klugen und geschwungenen Hinterkopf, den ich liebte. Wir gingen irgendwo in den Louvre hinein. Und im Treppenhaus empfing uns halbdunkel und Stille und Plüsch. Es herrschte eine lautlose Fülle, verschlucktes Geräusch vieler Schritte und halblaute Unterhaltung. Die Säle waren dann umso heller und ungeheuer hoch und groß. Die vielen Menschen an ihrem Grunde wurden vom Licht seltsam scharf gezeichnet und vielstimmig klang das träge Kommen und Gehen und Stehenbleiben und das Gespräch und das genießerische Schlürfen der Schritte. »Wollen wir jetzt erst zur Venus von Milo?«, fragte Teddy. »Gut«, sagte ich. »Nun werden wir ja sehen, ob du hinfindest.« »Das werden wir auch sehen«, sagte sie. »Ich bin doch nicht du.« »Leider nicht«, sagte ich. Sie blickte schief, lächelte und ließ es dabei. Wir gingen noch untergefasst. Sie zog mich am Arm in eine Seitengalerie und wir gingen durch viele lange Säle, bilderbehängte Straßen mit festlichem, regem Verkehr. Der Louvre ist wie eine mächtige, reiche Stadt, ein großer, alter, schmuckbehängter Handelsplatz, und sonntags ist Festtag in dieser Stadt. Auf allen ihren Plätzen ist ein Gedränge wie bei einem feierlichen Eingang. Wir kamen durch die verschiedensten Stadtviertel, wir gingen an grünen und rötlichen assyrischen Mauern entlang, wo Löwen und Streitwagen unseren Weg begleiteten, und dann durch gotische Viertel voll Qual, Verzeihung und Munterkeit. An allen Wänden hingen Gekreuzigte, Gespießte und Durchpfeilte, und die klugen Jungfrauen grinsten und hohläugige Propheten schrien uns an, und die holdesten kleinen Madonnen standen lieblich und zufrieden inmitten all der Hölle und tränkten behutsam ihre Kinder und blickten mit sanften, klugen Augen auf sie herunter. Wir gingen hindurch und kamen in ein neues Quartier, das Quartier der herrlichen, zerbrochenen Leiber. Überall standen sie plötzlich um uns herum, auf Sockeln oder in Glaskästen, raue Athletenbeine und kraftvoll leichte Torsos und hier ein Arm und dort ein Stück Brust und Schulter. Alles glatt und weiß und aus leuchtendem Marmor und überall am Rande Bruch und Verwüstung und überall der nackte, schwarze, rostige Draht, der die Überbleibsel zusammenhielt. Da standen Göttinnen. Ihre Körper waren ganz ernst vor Schönheit und nur ihre Gewänder lächelten und schmeichelten ihren Brüsten und Schenkeln mit den schmiegsamsten Falten. Ihnen aber waren die Köpfe abgerissen und an den zerstörten Hälsen stach schauerlich ein schwarzer Drahtstock heraus. Aus dem Jünglingsgesicht Apolls war die Nase herausgebrochen und Silen war entmannt. Auf all den marmornen Resten lag weißes und nacktes Licht. Und mir war auf einmal, als sei es der Hades, durch den wir schritten. Die Venus von Milo stand inmitten eines Saals erhöht auf einem Sockel und überblickte mit ihren toten Augen ihr totes Volk. »Nun«, sagte Teddy, »hier ist sie.« »Ja«, sagte ich und sah sie an. »Sie sieht genauso aus, wie ich es erwartet habe. Ich finde, sie hat Ähnlichkeit mit den Gipsabgüssen von ihr.« »Sie ist schon sehr schön«, sagte Teddy. »Sicher«, sagte ich. »Von hier aus hast du sie, glaube ich, am schönsten«, sagte Teddy und führte mich um sie herum wie eine Kuppelmutter. Ich sah die Venus von Milo an. Man hatte ihr übel mitgespielt, hatte ihr die Arme abgehauen und sie als Zigarettenspitze benutzt. »Findest du sie nicht schön?«, sagte Teddy. »Ich weiß nicht«, sagte ich. »Schon. Ich finde dich schöner.« »Ach«, sagte Teddy. »Seit wann machst du Komplimente?« »Gar kein Kompliment«, sagte ich. Wir verließen die Venus von Milo. Wir kamen durch neue Provinzen. Irgendwo stand der Sklave von Michelangelo und sprang uns an und stemmte sich nach oben, als wollte er den Louvre zerstürzen. Wir gingen unziemlich schnell und kamen zurück zum Treppenhaus und stiegen die Treppen hinauf und gingen zur Hauptgalerie. Die Hauptgalerie ist die eigentliche Feststraße des Louvre. Breit und prunkvoll und ungeheuer zieht sie sich in einer unabsehbaren Flucht längs des ganzen Tuileriengartens hin und sie fängt mit unnötig großen Glasdächern das Licht und an ihren Wänden drängen sich die Schätze der Welt. Ich kannte die Hauptgalerie schon gut. Ich war schon zu Hause hier. Ich war schon 5 oder 6 Mal ohne Teddy hier gewesen. Mit Teddy heute zum 1. und letzten Mal. Die Galerie war überfüllt. Unter dem festlichen Licht, das verschwenderisch von oben einfiel, wandelten rechts und links langsam und feierlich 2 dichte Menschenzüge. Es war wie in einem Theaterfoyer. Wir fügten uns irgendwo in die wandelnde Menge ein und wandelten auch langsam und feierlich dahin. Manchmal blieben wir stehen. Hier, sagte ich, fabelhaft, nicht? Ich fühlte mich fast wie ein Hausherr, der seinen Besuch herumführt. Ich weiß nicht mehr, wo wir überall stehen blieben. Das weiß ich noch, wie der alte Rembrandt uns plötzlich unter seinem Turban hervor ansah, unglaublich stolz, schweigend und totgeweiht. So sah er seit Jahrhunderten auf alle die Menschen herunter, die hier feierlich und langsam entlang wandelten, und so wird er noch Jahrtausende blicken, und wir werden Staub sein, Ich hielt seinen Blick beklommen aus. »Toll«, sagte ich. Teddy nickte. Wir wandelten weiter. »Und hier ist die Kreuzigung von Greco«, sagte ich. »Das ist ein furchtbares Bild, weil es sagt, alles muss so sein.« Hinter dem Gekreuzigten, der sich lautlos an seinem Pfahl emporwindet, steht eine fahlgelbe Wolke, keine Erlösung verheißend, nur Hagel und Unheil. Unten aber die zwei Würdenträger erweisen mit zugesperrtem Gesicht fühllos die gebührliche Referenz. »Ist es gewaltig?«, sagte ich.
»Ich weiß nicht«, sagte Teddy. »Ich finde es leer.«
»Nein«, sagte ich streng. »Leer? Greco ist nicht leer.« »Außerdem sind Kreuzigungen furchtbar«, sagte Teddy. »Komm weiter.« »Furchtbar ist es schon«, sagte ich, »aber gewaltig.« »Sind die Cimabues ebenso?«, sagte Teddy. »Cimabue ebenso wie Greco«, sagte ich. »Wo hast du eigentlich deine Bildung genossen?« »Du weißt doch, dass ich ungebildet bin«, sagte Teddy. »Nein«, sagte ich. »Cimabue, das ist wie ein seliger Tod und Frieden und Abrahams Schoß. Alles ist einfach und groß und gut und blau und golden und vor dem Sündenfall.« »Ja«, sagte Teddy. Sie sah freundlich zu mir hinauf. Sie bestand nicht mehr auf ihrer Unbildung. Sie war so klein, dass sie sogar zu mir hinaufsehen musste. »Ja«, sagte ich, »komm, wir werden hingehen.« Wir blieben aber noch oft inzwischen stehen. Wir mussten erst noch durch das ganze blutige 15. Jahrhundert hindurch, mit seinen Schlachten und furchtbaren Toden und seinem blutigen Pomp und seiner grausamen Fröhlichkeit. Auch kam man schlecht vorwärts in der Menschenmenge. Eine Weile versperrte uns eine alte, krückstöckige Engländerin mit ihrem Gefolge den Weg. Sie trug ein schwarzes Kleid mit einem hohen Kragen und sie kommandierte eine große Schar von riesigen, rotgesichtigen Männern und Frauen. Und oft blieb sie stehen und stach mit ihrem Krückstock nach den Bildern, englische Worte schreiend, die ich nicht verstand. Wir mussten dann auch stehen bleiben. Die Schar der Riesen stand wie eine Mauer und gab nicht Raum. Wir gelangten schließlich doch zu den Cimabues. Die Cimabues hingen in einem Seitenkabinett. Auch ein paar Fra Angelicos hingen dort. Und wirklich, wenn man dort eintrat, dann trat man in das Haus der Erlösung ein. Es war viel leerer und stiller dort. Wir gingen langsam von Bild zu Bild. »Ist es schön?«, sagte ich. »Ist es nicht wunderschön?« »Ja«, sagte Teddy. »Sehr schön. Und so streng.« »Streng?«, sagte ich und lachte. »Ja«, sagte sie und wiederholte mit einer merkwürdigen Gebärde. »Ja, so streng.« Sie machte ein eigentümlich frommes Gesicht und machte sich eng und machte eine Geste, als gebiete sie Schweigen. Dann lächelte sie und sah wieder wie Teddy aus. »Aber wunderschön, wirklich.« »Dieses Blau«, sagte ich. »Ja«, sagte sie. »Bist du nicht zufrieden, dass du es kennengelernt hast?«, sagte ich. »Ja«, sagte sie. »Ich will dir nachher auch was dafür zeigen.« »Ja«, sagte ich, »was denn?« »Das wirst du schon sehen«, sagte sie. »Ich möcht's doch aber gern wissen«, sagte ich. »Du sollst aber nicht«, sagte sie. »Hä, ich kenn doch auch schöne Bilder.« »Wo hängt es denn ungefähr?«, sagte ich. »Das sag ich nicht«, sagte Teddy. »Ob wir uns mal ein bisschen hinsetzen? Ich bin furchtbar müde.« In der Hauptgalerie stehen in der Mitte große, runde Sofas, in die man so einsinkt, dass man nie wieder aufstehen möchte. Dort setzten wir uns. Rechts und links strömte der feierliche Zug der Menschen dahin, und oben strömte das Licht. Und die Zeit, die Zeit, die Zeit strömte gewaltig dahin. Wir saßen einträchtig. Es war egal, dass die Zeit verging. Jetzt verging sie schön. Es war egal, dass ich fort musste. Jetzt saßen wir hier einträchtig. Wir waren ja eigentlich noch böse und verkracht. Es war egal. Und Franz? Und Horwitz? Egal. Egal. Egal.
Ich bin lächerlich müde, sagte Teddy. Ja, sagte ich. Das kommt vom Bilderbesehen. Wahrscheinlich. Und vom ausschweifenden Leben. Du hast wohl was gehört? Ich sage nur, was deine besten Freunde sagen. Wer sind meine besten Freunde? Franz. Teddy lachte. Ist es etwa nicht richtig, sagte ich. Ich weiß doch nicht, sagte Teddy. Oh, ich bin schön müde. Man sitzt gut hier, sagte ich. Sehr gut. Man müsste noch was haben, um die Beine draufzulegen. Und man müsste rauchen können. Ja. Und überhaupt nicht fortbrauchen. Mir wär's recht. Es ist ekelhaft, dass ich heute Abend weg muss. Weißt du übrigens, wie spät es ist? Na, wie spät ist es denn? 3. Das ist ja nicht wahr. Es ist 3:05. Es ist 3. 3:05. 3. Ich sage, es ist 3:05. Meine Uhr sagt, es ist 3. Das ist ja nicht wahr. Jetzt ist es sogar schon 3:01. Du lügst ja. Es ist 3:05. Oh, man sitzt hier so gut. Ich bin so müde. Es ist 3. Louvre, 3. Wir werden unser Programm nicht schaffen. Ich werde aus Paris zurückkommen und nicht auf dem Eiffelturm gewesen sein. Was willst du denn? Es ist doch erst 3:05. Oh, wenn du wüsstest, wie müde ich bin. Man sitzt hier fabelhaft. Man müsste nur noch was haben, um die Beine draufzulegen. Eigentlich wollte ich auch gar nicht aufstehen. Wie die Zeit verging. Teddy hatte kleine Augen. Ihr Arm war mir so sympathisch. Es war schon 3:10. Um 10 ging mein Zug. Der Prophet sah uns streng und drohend an. Er saß auf einer Art von Felsen und trug nur einen Schurz. Sein Bart wuchs wild, aber sein Körper war knochig und haarlos. Die Menschen wandelten in langem Zug immer die Galerie hinab und von oben das Licht floss maßlos über sie hin. »In Berlin ist jetzt Winter«, sagte ich. Teddy nickte mit den Augenlidern. Sie hatte den Kopf hinten auf das Polster gelegt. Sie hatte eine schöne, offene Stirn und sah sehr müde aus. »Weißt du, wie spät es inzwischen ist?«, sagte ich. »Ja, 3:05. 3:45. »Weißt du, was du bist?« »Nein, was bin ich?« »Ich sag's lieber nicht.« »Sag's schon. Doch, jetzt will ich's wissen. Du weißt es ja.« »Nein?« »Na, denk mal nach. Vielleicht fällt dir's ja ein.« »Mir fällt nichts ein.« »Was ist ein Mensch, dem nichts einfällt?« »Ich weiß nicht. Ein guter Staatsbürger.« »Gut«, sagte Teddy, »das bist du auch.« »Nein«, rief ich, »das kränkt mich tief.« »Ich kann's doch nicht ändern«, sagte sie. »Ein guter Staatsbürger«, sagte ich, »nein. Weißt du, wie spät es ist?« Um 3:30 brachen wir auf und rannten die Treppen hinauf. »Wir kommen nie mehr zum Eiffelturm«, klagte ich, »und zur Rotonde schon sicher nicht.« »Das hilft nicht«, sagte Teddy, »ich muss dir doch noch das Bild zeigen.« Wir rannten durch das 19. Jahrhundert. Es war hier leerer und unfestlicher. Die meisten Besucher gingen auch schon fort. Es ging auf 4:00. »Du kennst es übrigens schon«, sagte Teddy. »Woher weißt du das?« »Ich weiß es eben. Du denkst wohl, ich weiß nichts?« »Ich bin ja neugierig. Was zahlst du, wenn ich es nicht kenne?« »Du kennst es ja. Das kannst du doch nicht wissen.« »Wenn ich es nun doch nicht kenne.« »Da sind wir«, sagte Teddy. »Das?«, sagte ich. »Das hängt ja in deinem Zimmer.« »Ich hab dir gesagt, dass du es kennst«, sagte sie. »Das ist nun mein Bild.« Es war der Pfeifer von Manet. Er blickte lieb und frech aus seinem Kindergesicht. Und seine Uniform war rot und blau und viel zu groß. Und sein Fingerchen tanzte auf der Querpfeife. Man hörte auch gleich, was er pfiff, wenn man ihn sah. Es war so ein französisches Soldatenlied, nur Melodie, kindlich, fromm und tapfer und leicht geherzt. »Gefällt's dir?«, sagte Teddy. Ich war zu gerührt. »Hm«, sagte ich. »Ich find's ja hübscher als die Kreuzigung«, sagte Teddy. »Ich bin nicht für Kreuzigungen.« »Ja«, sagte ich. Es ist schon schön. Es ist schade, sagte Teddy, dass es dir nicht gefällt. Aber es gefällt mir doch, rief ich. Aber nicht so richtig, sagte sie. Es gefällt mir sehr, sagte ich. Und wir trennten uns von dem Pfeifer. Mir war einen Augenblick etwas Elend zumute. Wir gingen untergefasst die Treppen hinunter und durch den Tuileriengarten und dann ein Stück Straße entlang. Der Tag war immer noch hell und hielt sich immer noch auf seiner Höhe. Der Wind trieb immer noch unentschieden und eilig schnelle Wolken dahin. Irgendwo stiegen wir in eine Straßenbahn. Es war 3:45 und ich hatte noch 6 Stunden, bis mein Zug ging. Die Straßenbahnen in Paris sind das kleinstädtischste, was es gibt. Es sind kleine, alte, klapprige Wägelchen, aber dafür sind sie auch in erste und zweite Klasse eingeteilt. Jede Klasse ist so groß wie eine Puppenstube und die Fahrpreise berechnen sich nach einem ungeheuer listigen und verworrenen System von Teilstrecken, sodass ein Fremder wie ich die Pariser Straßenbahnen überhaupt nicht benutzen kann. Es sind Schaffnerinnen, die einem die Billets verkaufen und zur Abfahrt wird auf einem Hörnchen getutet. Die Bahn hält jeden Augenblick und jedes Mal tutet die Schaffnerin. Es klingt quiekend und kläglich wie Kindergeschrei. Man glaubt, in einer normannischen Kleinstadt zu sein. Wir fuhren mit Getute durch sonntäglich leere Gegenden, die ich nicht kannte. Ich kannte das Quartier Latin, diese sonderbarste Stadt der Welt, wo ich jetzt 14 Tage zu Hause gewesen war, Weltstadt des Mittelalters, enge Straßen, Höfe wie Fahrstuhlschächte, glorreich verwitterte Fassaden der alten, verwanzten Prunkhäuser, mitten dazwischen der Boulevard Saint-Michel mit seinen Lichtern, Cafés und Reklamen und an den Städten verschollener Triumphe und Grausamkeiten, das Leben der Studenten. Am ersten Tag, als ich hier war, tobte den steilen Hang der Rue Saint-Jacques hinab ein großer Haufen maskierter junger Männer. Sie zogen und schoben einen bunt behängten Wagen, und auf dem Wagen stand im Helm und Schuppenglanz ein hübsches Mädchen und feuerte sein Volk mit hellen Schreien an. So zogen sie zu irgendeinem Fest, wie durch dieselbe uralte Straße Jahrhunderte früher das bunte und schreiende Volk mit dem arme Sünderkarren zu einer Hinrichtung zog. Dann kannte ich den Concordeplatz, den Rond-Point und die Champs-Élysées, die ungeheuer mit ausgebreiteten Armen empor und dem Triumphbogen entgegenfliegen. Das erste Mal ging ich dort allein herauf, feierlich, pilgernd und betrachtend. Es war ein Sonntag. Viel spazierendes Volk erging sich dort und die Kinder ritten auf kleinen Eseln und ließen Schiffchen fahren in den Bassins unter den Fontänen. Und alles war weit und breit. Das zweite Mal kam ich mit Teddy und Franz abends im Taxi hier entlang gefahren. Und als wir am Rond-Point einbogen und zum Concordeplatz schwenkten, sagte Teddy, »Sieh dich mal um!« Und da sah ich einen gleitenden Meeresspiegel von Autodächern. Keine Straße mehr, nur Dach an Dach eine entsausende Fläche, fort- und hinauffliehend zum Arc de Triomphe, und Lichtersalven schossen von rechts nach links darüber hin. Das dritte Mal aber war es vorgestern Nacht. Die offenen Riesensäle der Straßen lagen verödet, und ich kam von dem bösen Österreicherball und ging ganz allein und trotzig durch die ungeheure leere und hohltönende nächtliche Halle der Champs-Élysées und über den grenzenlosen Concordeplatz mit seinen 100 Lichtträgern. Mein Schritt hallte und klappte unheimlich in der ungeheuren Öde, und ich war allein, verstoßen und böse, und ging klappernd und trotzig lange, lange über den Concordeplatz und dann nach rechts hinunter zur Seine und zum Pont Neuf und nach Haus. Und dann kannte ich die Opera und die großen Boulevards, und dann kannte ich die Rue Mouffetard. Die Rue Mouffetard war ein blutrünstiger, schmutzstarrender Markt, ein stickig, enger, endloser Straßenschlauch, und darauf drängte man sich Hand an Hand mit frisch geschlachteten Schweinen, Kälbern und Rindern, mit Schalentieren und lebenden, zappelnden, dunkel schillernden Fischen, mit Süßigkeiten, Knoblauchwurst und fetttriefendem Räucherwerk, mit Kohlköpfen und erdigen Kartoffeln, mit Apfelsinen und Nüssen und speckig, schamlosen Gänsen und Truthähnen.
und auch lebende Gänse drängten sich noch schnatternd in ihren Käfigen und wandten sich kreischend und flügelschlagend, wenn die Patronin mit dem Messer kam und sie abstach. Dort hatte mich Franz hingeführt. Er pflegte dort einzukaufen. Alles war unglaublich billig dort und unglaublich nahrhaft und schmutzig. Der Boden war ganz glibberig von Schlamm und Blut und zwischen den Ständen ein tolles Gedränge und Geschrei von Marktweibern und verdächtigem Volk, und über den niedrigen Häusern stand ein hoher, orientalisch dunkelblauer Himmel. Und dann kannte ich den Invalidendom und Pont Alexandre III und den Quai d'Orsay mit seinem Bürgerpomp und den Tuileriengarten mit seiner Weite und Anmut, und dann kannte ich Saint-Denis, die alte rostige und trotzige Triumphpforte, grau und verächtlich lachend mitten im Gewühl des Boulevard de Bonne Nouvelle. Und ich kannte Faubourg Saint-Germain, die stillen Paläste, mit ihren Höfen und Gärten, die Städten Rastignacs und Lucien de Rubempré und der Duchesse de Langeais. Sie schienen immer noch der Kutschen zu harren, die die Herrschaften abholten zur italienischen Oper. In den Straßen war Stille und immer noch nach 100 Jahren ein Nachhauch vergangener Festlichkeiten, wie ein Parfum in der Luft verspritzt. Das alles kannte ich, und alles lag fern und irgendwo, und ich hatte keine Zeit mehr, Abschied davon zu nehmen. Wir fuhren jetzt mit unserem Wägelchen durch ganz neue, ganz fremde Stadtgegenden. Wir hielten, und die Schaffnerin tutete auf ihrem Hörnchen. Überall waren die Läden zu, und sonntägliches Volk spazierte auf den Straßen, und irgendwo stiegen wir aus, und es war 16:45. »Mein Gott«, sagte ich, »wie sollen wir noch zur Rotonde kommen? Irgendwie wird es schon gehen. Wie spät ist es denn?« 16:45. »Ist es denn hier noch weit zum Eiffelturm? Ich sehe noch gar nichts von ihm.« »Das sollst du auch gar nicht«, sagte Teddy. »Du sollst nicht immer vorher in die Weihnachtsstube gehen. Du darfst dich auch nachher nicht umsehen, bis ich es dir erlaube.« »Ach«, sagte ich, »wenn ich mich nun doch umsehe?« »Dann bin ich sehr böse«, sagte sie. »Komm jetzt und sei brav. Noch darfst du dich umsehen.« Wir marschierten untergefasst und ziemlich stramm, wie Leute, die noch ein großes Programm zu erledigen haben. Rings um uns gab es Spaziergänger, gemütlich wandelnde Familien, Freundinnen, Paare. Alle gingen viel langsamer und zufriedener als wir. Ich hatte immer noch ein merkwürdig nervös, frohes und gespanntes Gefühl, als stände mir noch, ich weiß nicht was, bevor. Der Tag war immer noch hell, über uns war immer noch feuchter Wind und Bewegung und Wolkenzug. Es waren noch 5,5 Stunden, bis mein Zug ging. Wir kamen über eine Eisenbahnbrücke und mir fiel ein, dass wir hier drunter durchgefahren waren, als wir nach Versailles fuhren. Auf der Brücke stand ein Mann mit einem kleinen Hund und einem Feuerchen, an dem er irgendetwas briet, das er feil hielt. »Was ist das für ein komischer Mann?«, sagte ich. »Das ist ein Maronenhändler. Kennst du das nicht?« »Nein«, sagte ich. »Sowas gibt's also? Was, der brät da Kastanien? Ich habe noch nie welche gegessen.« »Was?«, sagte Teddy. »Du hast noch nie Kastanien gegessen?« »Nein«, sagte ich. »Aber jetzt, so wahr mir Gott helfe, will ich es tun. Komm, wir wollen Kastanien kaufen.«
Sebastian Blomberg mit der 6. von 10 Folgen aus dem Roman Abschied von Sebastian Haffner. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen, das Hörbuch bei Argon. Diese Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Milat Kupay. Bundeskanzler Merz von der CDU will auf parteiinterne Kritiker der Rentenpläne zugehen. Junge Abgeordnete kritisieren das Vorhaben der Bundesregierung, weil sie es als ungerecht für junge Generationen empfinden. Aus Berlin Benjamin Großkopf.
Die Bundesregierung sieht im aktuellen Gesetzentwurf vor, das Rentenniveau bis 2031 stabil zu halten. Für die Zeit danach wird in Aussicht gestellt, das fortzuführen. Die junge Gruppe in der Union hat erklärt, dem wegen befürchteter Kosten von rund 115 Milliarden Euro unter keinen Umständen zuzustimmen. Merz war es am Samstag nicht gelungen, beim Deutschlandtag der Jungen Union den Streit zu beruhigen. Im ersten konkretisierte er nun, die versprochene Rentenkommission solle nun schnell eingesetzt und auch mit Kritikern des jetzigen Entwurfs besetzt werden.
Die Weltgesundheitsorganisation trifft sich heute auf einer internationalen Konferenz in Genf, um gegen den weltweiten Tabakkonsum vorzugehen. Es geht um weitere Maßnahmen im Kampf